Gil Diekmann steht am Grenzzaun zum Gazastreifen und ruft verzweifelt nach seiner Cousine Carmel. Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 hat nicht nur Gils Leben radikal verändert, sondern auch ein ganzes Land. Im Nahen Osten ist Krieg, die israelische Gesellschaft so polarisiert wie nie. BR-Journalist Oliver Meyer-Rüth hat den Israeli Gil Diekmann für die Weltspiegel-Doku begleitet. Er erzählt von Gils Kampf, seine Cousine Carmel zu retten. Der Weg führt ihn bis nach Washington. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz, ich bin hier, wenn Viktoria mal nicht am Start ist. Das ist unsere 11KM-Folge für Dienstag, den 8. Oktober und die gibt es ausnahmsweise schon jetzt für euch. Hallo Oliver.
Grüß dich. Sie war ja immer die große Cousine, sie ist ja fast 10 Jahre älter als er. Und da gibt's Videos, wie die da spielen im Kibbutz. Da waren die zwei noch sehr klein. Er ein Lockenkopf, sie auch ein Lockenkopf. Und die toben da durch den Kibbutz auf der Wiese. Sind noch andere Geschwister mit dabei.
Many of the hobbies that I had, we shared.
Er erzählt, sie haben Hobbys geteilt.
She loved music and we used to talk about music all the time.
Ein wichtiges Hobby war die Musik und darüber haben sie sich immer unterhalten.
Something Carmel would always say was, let me get to the depth of it.
Das war immer ein Vorbild für ihn, seine Cousine Carmel. Und immer wenn er so in ihrer Nähe war und sie hat dann gesprochen, hat er sich so manchmal so ein bisschen wie oberflächlich gefühlt. Sie hatte immer gesagt, man muss dem Ganzen auf den Grund gehen. Ja, wir müssen darüber reden. Und das sei so typisch gewesen für sie. Also wenn er sie beschrieben hat, das war auch spannend. Da hat man schon gemerkt, da ging dann sein Blick auch immer so ein bisschen in die Ferne. Und das hat ihn auch immer emotional ganz schön mitgenommen, wenn er sie beschrieben hat.
Du sprichst in der Vergangenheit. Was ist mit Gils Cousine Carmel passiert?
Am 6. Oktober kam Carmel Gatt zu ihren Eltern. Es kamen auch die Brüder, es kam die Schwester. Die Familie von Carmel Gatt, die Eltern, leben im Kibbutz Be'eri. Der Kibbutz Be'eri ist 3 Kilometer entfernt ungefähr vom Gazastreifen. Wunderschöner Kibbutz, sind alles so kleine Häuser. Vor den Häusern sind Gärten, außenrum ist Landwirtschaft. Ist ja auch so, dass ganz viele, die in den Kibbutzen leben, dass die dann in der Landwirtschaft aktiv sind. Und am Freitagabend, das ist was ganz Typisches bei jüdischen Familien, da kommen dann die Kinder zu den Eltern und dann wird gekocht und dann sitzt man zusammen und isst und unterhält sich. Und es kamen auch die Brüder, es kam die Schwester, Nichte war mit dabei. Und dort hat man dann den Abend verbracht.
Israel wird seit dem frühen Morgen massiv von der radikal-islamischen Hamas angegriffen. Militante Kämpfer der Terrororganisation drangen auf israelisches Staatsgebiet vor. Örtliche Medien berichten von mindestens 150 Toten und mehr als 1000 Verletzten.
Am nächsten Morgen war dann dieser schreckliche Überfall. Dann war alles ziemlich turbulent. Es war wohl so, dass ihr Bruder, ein Bruder, der wurde vorübergehend festgenommen von der Hamas, konnte sich befreien. Der Vater konnte sich verstecken, aber Carmel und ihre Schwester, die wurden festgenommen und wurden verschleppt in den Gazastreifen. Und was ganz schrecklich war, die Mutter von Carmel, Kinneret, die hat die Hamas eben noch im Kibbutz erschossen.
Ja, es klingt furchtbar. Also kompletter Schock für die Angehörigen, kann ich mir vorstellen. Wie bekommt Gil das mit?
In den ersten Stunden und Tagen waren natürlich alle völlig emotional in der Familie und durcheinander. Und man musste erstmal mit der Situation zurechtkommen. Aber dann war es eben so, dass israelische Journalisten, die haben einfach versucht, mit den Familien Kontakt aufzunehmen. Und da haben dann in der Familie Gad ganz viele Familienmitglieder eben dann immer wieder Anrufe bekommen von Journalisten. Und das ist eine große emotionale Belastung und Herausforderung. Und dann hat man eben gesagt, vielleicht kann der Cousin Gil diese Rolle übernehmen, dass er Presseanfragen beantwortet, damit das Ganze etwas gebündelt ist. Es war wohl so, dass ihn das natürlich schon auch sehr mitgenommen hat, die ganze Situation. Aber als er dann gefragt wurde von seinem Cousin, also von Alon, das ist Carmels Bruder, da hat er gesagt, das mache ich sehr gerne und das mache ich mit aller meiner Kraft. Er hat dann auch seinen Job erstmal sein lassen und hat sich Tag und Nacht dieser Aufgabe gewidmet. Er ist ein junger, ziemlich smarter und rhetorisch sehr starker Mann, hat eigentlich immer so als Marketing-Experte gearbeitet. Und
dann wird ein Teil seiner Familie brutal überfallen, seine Tante von der Hamas erschossen, zwei Cousinen nach Gaza entführt. Und Gil wird dann die Kontaktperson für die ganze Familie. Wieso macht er das?
Na gut, dadurch, dass er eben Marketing gemacht hat, würde ich sagen, war er schon jemand, der kommunikativ stark war, der einfach gut reden konnte. Das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die Familienangehörigen dann gesagt haben, er soll das machen. Aber es war nicht politisch aktiv. Und es war auch interessant, das haben wir so auch beobachtet im Laufe der Zeit. Er war am Anfang eigentlich auch mit seinen politischen Äußerungen gegenüber der israelischen Regierung eher noch zurückhaltend. Und das wurde dann aber im Laufe der Zeit immer schärfer.
Er hat sich politisiert, er wurde immer schärfer, sagst du. Oliver, du hast ja Gil für die Weltspiegel-Doku wirklich monatelang begleitet. Wie geht es in den Tagen und Wochen nach dem Terroranschlag dann weiter?
Was für mich immer total beeindruckend war, waren diese Proteste, an denen immer so unglaublich viele Menschen auch teilgenommen haben. Da hat man auch gemerkt, dass einfach dieses ganze Land in Aufruhr ist. Und da gab es eben verschiedene Märsche auch. Von Tel Aviv, das liegt ja an der Mittelmeerküste, nach Jerusalem, das ist die Hauptstadt oben in den Bergen. Und nach diesen Protestmärschen gab es dann irgendwelche Aktionen noch. Eine von diesen Aktionen war zum Beispiel, dass sich Angehörige von den Geiseln, die haben sich versammelt vor dem Parlament, vor der Knesset und haben Käfige mitgebracht. Und das waren so relativ kleine Käfige, da passen vielleicht zwei Personen rein. Und in diese Käfige haben sie sich dann reingesetzt. Und das sozusagen war symbolisch, wollte man zeigen, so ist die Situation unserer Familienmitglieder, die gerade als Geiseln im Gazastreifen sind. Und die haben dann teilweise eben so die Finger durch diese Käfige durchgesteckt und hatten Mikrofone und haben den Knesset-Abgeordneten, also den Parlamentsabgeordneten von draußen entgegengerufen. So eben auch Gil Dickmann, der war auch einer der Organisatoren dieser Aktionen. Der hat aus dem Käfig raus die Parlamentarier angesprochen und aufgefordert, dass sie eben etwas machen für die Geiseln im Gazastreifen. Ihr 120 Knesset-Abgeordneten hat zum Beispiel Gil Dickmann gerufen. Wir wissen genau, dass ihr uns hört und bringt die Geiseln endlich nach Hause. Rettet die, die noch gerettet werden können. Das ist Dauerthema in den israelischen Medien. Das lässt die Menschen natürlich nicht kalt. Die Israelis wollen, dass die Geiseln nach Hause kommen. Das ist ein ganz wichtiges Thema in diesem Land. Aber es gibt auch andere wichtige Themen in dem Land. Zum Beispiel eben, dass man die Hamas besiegt. Dass die Hamas nie mehr nochmal so einen Angriff starten kann. Das ist auch ein wichtiges Thema, die Sicherheit.
Der Kampf Israels gegen die Terrororganisation Hamas sei in eine neue Phase getreten. So erklärte es heute Israels Ministerpräsident Netanyahu. Denn seit gestern Abend wurden offenbar die Einsätze im Gazastreifen massiv ausgeweitet. Bodentruppen waren in der Nacht eingedrungen, diesmal aber zogen sie sich nicht wieder zurück.
Damit habe die zweite Phase des Krieges begonnen, so der Premier. Wir werden am Boden, zu Wasser und in der Luft kämpfen. Wir werden den Feind am Boden und unter dem Boden eliminieren. Wir werden kämpfen und wir werden gewinnen.
Aber egal, wie man fragt, natürlich, wenn man jemanden fragt, sag mal, die Geiseln, dann sagen alle, oh Gott, hoffentlich kommen die bald zurück.
Und Gil kämpft ja für die Rückkehr der Geiseln, für die Rückkehr seiner Cousine eben, für Kamel. Kann er da überhaupt was erreichen?
Er wird ständig in Fernsehsendungen eingeladen, in Radiosendungen eingeladen. Er wird in den Zeitungen zitiert. Und was er auch macht, da hat er immer sein Handy in der Hand gehabt. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, sag mal, du hast immer das Handy in der Hand. Und dann sagt er, ja, das ist meine Waffe. Das brauche ich, um eben mit all denen in Kontakt zu kommen, die wichtig jetzt sind aus seiner Sicht. Und er hat halt auch in den sozialen Medien ständig irgendwelche Videos gepostet, irgendwelche Ansagen gemacht. Und er hat auch immer geguckt, dass Influencer in Israel, dass die auch mit Informationen zu dem ganzen Thema bedient werden, weil er halt gesagt hat, natürlich schauen in Israel viele Menschen Fernsehen abends, aber es gibt auch einfach sehr viele junge Menschen, die informieren sich über die sozialen Medien und die müssen wir auch unbedingt erreichen. Wir müssen alle erreichen in diesem Land, damit wir diese Regierung dazu bringen, dass sie endlich ein Abkommen hinbekommt, damit die Geiseln, damit unsere Familienangehörigen freikommen.
Und diese Proteste waren ja relativ schnell auch wirklich erfolgreich. Es gab ja dann im November 23 diesen ersten Geiseldeal.
Nach mehr als 6 Wochen in der Gewalt der Terrororganisation Hamas sollen 50 der etwa 240 Geiseln freikommen. Die israelische Regierung und die Hamas haben sich auf einen Austausch verständigt.
Und das war für die Familie hochemotional, weil eben die Schwester damals freikam, also Kamel Gad eben nicht, aber die Schwester. Und dann war man auf der einen Seite natürlich glücklich und auf der anderen Seite hat man gedacht, meine Güte, und jetzt ist immer noch jemand da von uns da drin. Also ganz emotionaler Moment, so ein Moment, glaube ich, das ist auch wieder so wie so eine Achterbahn. Auf der einen Seite schöpft man Hoffnung und Kraft und auf der anderen Seite ist man sofort wieder traurig, weil eben der andere noch nicht rausgekommen ist.
Und wie nimmt Gil das wahr?
Er war natürlich damals auch hin und her gerissen, so hat er uns das beschrieben. Aber das war dann eben auch so ein Moment, wo er gesagt hat, ich darf auf keinen Fall aufgeben. Ich muss der Starke sein in unserer Familie. Ich bin das Gesicht unserer Familie, der nach außen tritt und der dafür kämpft, dass eben jetzt auch Kamel noch freikommt. Also er war nie, zumindest wenn er so vor der Kamera war oder auch in der Öffentlichkeit, da war er nie emotional irgendwie angefasst. Die andere Frage ist natürlich, da habe ich mit ihm auch mal drüber gesprochen, wie ist das eigentlich, wenn man abends dann mal alleine zu Hause sitzt mit seinen Gedanken und sich dann vielleicht auch fragt, was bringt es jetzt alles? Jetzt habe ich dies gemacht, jetzt habe ich das gemacht und sie ist immer noch nicht frei. Und da hat er gesagt, ja, das sind harte Momente, das sind schwierige Momente. Da ist es dann gut, wenn man eben, ja, wenn man jemanden dann hat, den man anrufen kann. Also da muss man aufpassen, dass man sich nicht irgendwie verliert, zum Beispiel darin, dass man Fotos von Kamel anschaut und dann nur da sitzt und weint. Ja, weil man braucht ja seine Kraft wieder am nächsten Tag, um weiterzumachen.
Hat er denn in der Zwischenzeit mal ein Lebenszeichen von seiner Cousine bekommen?
Das war so, dass er nicht nur die Hoffnung hatte, sondern er sagt, wir wissen, dass Kamel am Leben ist. Weil zwei Geiseln, die zurückgekehrt sind, haben uns erzählt, dass sie die ganze Zeit Kamel gesehen haben, dort in der Gefangenschaft. Sie wird festgehalten von der Hamas, weil das war natürlich auch die ganze Zeit eine große Sorge. Es gab ja viele, die wurden in Haft oder auf dem Weg dorthin umgebracht, getötet. Und dieses Risiko stand natürlich auch die ganze Zeit im Raum. Vielleicht ist Kamel tot. Und da gab es aber welche, die haben gesagt, nein, wir wissen, dass sie lebt. Aber ich meine, man darf dann trotzdem nicht vergessen, ja, man hört dann von welchen, die freigekommen sind, dass sie lebt. Aber trotzdem kommt jeden Tag wieder die Frage auf, lebt sie noch? Ist sie vielleicht jetzt unter Umständen trotzdem irgendwie umgekommen? Ich meine, die israelische Luftwaffe hat den Gazastreifen bombardiert. Dabei sind ja auch Geiseln umgekommen. Also diese Frage stellt man sich natürlich.
Du hast es beschrieben, Achterbahnfahrt. Kamel bleibt in Haft, offenbar lebt sie noch. Was macht Gil jetzt in der Situation?
Gil setzt sich zusammen mit anderen jüngeren Familienangehörigen Tag für Tag und überlegt, was sie für Aktionen machen können. Und da lassen sie sich unglaublich viel einfallen. Das eine ist diese Käfigaktion. Dann ist es so, dass er zum Beispiel auch alle 2 Wochen ins Parlament geht, in die Knesset. Da gibt es Ausschüsse und diese Ausschüsse sind öffentlich und da geht er hin, auch mit anderen Familienangehörigen. Die haben dann immer alle Schilder dabei, so Poster, auf denen sind Fotos von ihren Familienangehörigen, die im Gazastreifen festsitzen, und da versuchen sie, auf die Parlamentarier Einfluss zu nehmen. Seine kommunikative, seine rhetorische Stärke, die kann er da halt wirklich voll ausspielen. Und was ganz spannend war, auf einem Protest, da hat er nicht nur das ausgespielt, sondern das war so am Anfang vom Protest, da stand ein Klavier. Und es ist ja so, dass Musik ist ja eines seiner Hobbys, er hat uns ja auch erzählt, dieses Hobby würde er eben auch teilen mit seiner Cousine. Und da hat er sich dann bei dem Protest erstmal ans Klavier hingesetzt und hat Klavier gespielt. Und ja, da kamen dann viele, die sich beteiligt haben, haben sich außen um ihn rumgestellt und haben mitgesungen. Und dann ist er irgendwann hoch aufs Podium gegangen und hat eine Rede gehalten. Die Menschen haben an seinen Lippen gehangen und haben geweint. Und er hat es so im Laufe der Zeit, weil er eben diese rhetorische Begabung hatte, hat er es geschafft, auf den Knopf erdrücken muss bei den Menschen, damit die emotional da bei ihm mit dabei sind. Und da gab es auch so richtige Schlachtrufe. Er hat den Satz angefangen und die ganzen Menschen im Publikum haben den dann zu Ende geführt. Es ging immer so ungefähr, alle müssen, und dann haben alle gesagt, jetzt nach Hause kommen. Und diese Korrespondenz zwischen Publikum und Gil, das wurde, hatte ich so den Eindruck, von Protest zu Protest, von Rede zu Rede immer stärker, immer stärker. Und natürlich, die Leute kannten auch irgendwann alle Gil Dickmann. Ja, also wenn man da im Publikum gefragt hat, kennt ihr den, der da oben spricht, da haben alle sofort gewusst, das ist der Gil Dickmann, das ist der Cousin von der Carmel Gatt.
Ich frage mich gerade so, gegen wen richtet sich sein Protest eigentlich? Gegen die Hamas oder gegen die israelische Regierung oder gegen Netanyahu?
Also ich würde sagen, so am Anfang war es eigentlich kein Protest, der sich gegen irgendjemanden richtet, sondern er will eben Aufmerksamkeit für das Schicksal der Geiseln, für das Schicksal seiner Cousine erzeugen. Aber es ist ja dann so, es gab ja eben auch Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas für ein zweites Abkommen, damit eben auch die restlichen Geiseln freikommen.
Sie nennen es den Tag der Störung. Genau 9 Monate nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel haben wieder Zehntausende für einen Geiseldeal demonstriert. Angetrieben werden die Proteste von Berichten, dass es Bewegung in den Verhandlungen über ihre Freilassung gibt.
Das war so in der Phase im Juni, Juli. Ja, da ging es ja darum, kommt vielleicht ein zweites Abkommen zustande.
Zum ersten Mal seit Monaten kommt wieder Hoffnung auf. Die Hamas rückt von ihrer Bedingung ab, dass Israel zunächst einem kompletten Waffenstillstand zustimmen muss, damit Geiseln freikommen. Heute Abend will sich Netanyahu beraten. Diese Woche sollen die Verhandlungen unter Vermittlung von Ägypten und Katar weitergehen. Viele sind vorsichtig optimistisch, auch wenn unter den Demonstranten die Skepsis gegenüber Netanyahu groß ist.
Dann gab es eben immer wieder diese neuesten Informationen, wie weit man ist. Und dann hieß es, die Hamas sei jetzt einverstanden. Und dann kam Netanyahu plötzlich mit neuen Ideen. Ging ja immer um so Sicherheitsaspekte. Also die Hamas hat halt gefordert, dass sich die israelische Armee komplett aus dem Gazastreifen zurückzieht. Und da hat Netanyahu, wollte da nicht zustimmen. Und dann gibt es immer wieder Änderungsforderungen, sowohl von der Hamas als auch von der israelischen Regierung. Und da merkt man dann irgendwann, ja, wird Gil da zunehmend sauer, verärgert über Netanyahu.
Und was antwortet Netanyahu den Familien, die ihre Angehörigen zurückfordern?
Es gab mal so eine Pressekonferenz vor den internationalen Medien. Also da war dann CNN und BBC und ZDF und ARD und alle waren da.
Good evening.
Da wurde ihm natürlich auch die Frage gestellt, ob er denn überhaupt keine Empathie hat für diese Familien der Geiseln.
But the responsibility of leaders is not merely to share the sentiment, the emotion, but also to exercise judgment.
Und er hat dann so ungefähr gesagt, ja, die Verantwortung von Anführern, das ist ja nicht nur Emotionen und Gefühle zu teilen, sondern eben auch die richtigen Entscheidungen zu fällen.
To make sure that these horrors do not happen again. I believe
that das war ja die ganze Zeit so seine Strategie und seine Politik. Es geht nicht nur darum, die Geiseln zu befreien, sondern es geht auch darum, die Hamas zu zerstören, damit vom Gazastreifen aus, von der Hamas, keine Gefahr mehr ausgeht.
Also Israels Regierungschef Netanyahu schraubt da die Erwartungen an so einen Geiseldeal herunter. Was bedeutet das für Gil und seine Cousine?
Also wir hatten im Juni und dann eben auch Anfang Juli ein Momentum, wo man eigentlich gedacht hat, jetzt könnte es klappen. Jetzt sind die Hamas und die israelische Regierung so weit, dass sie es hinbekommen. Und dann war Netanyahu eingeladen nach Washington, um dort im Kapitol zu sprechen. Und da dachten eigentlich viele in Israel, okay, wenn er jetzt da hinfliegt, weil die Amerikaner waren natürlich auch immer involviert in diese Verhandlungen, damit die Geiseln freikommen. Wenn er jetzt da hinfliegt, dann wird er eine Rede halten und unter Umständen wird er eben das Abkommen unterzeichnen und dann kommen die endlich zurück. Und das war so ein Moment, da hat man gemerkt, die waren da alle total optimistisch, der Gil auch. Und der hat ja dann auch diese Reise von Netanyahu genutzt, um selber dort auch hinzufliegen nach Washington. Das haben übrigens einige Familienangehörige gemacht, weil sie gesagt haben, wir müssen auch nochmal in den Tagen, bevor er dann diese Rede hält, wir müssen Druck ausüben auf Netanyahu, damit er jetzt nicht nochmal anfängt, bei diesem Abkommen zu sagen, wir müssen an der Stelle oder an der Stelle nochmal nachverhandeln. Die haben dort protestiert vor dem Kapitol, war eine relativ große Menge, viele Familienangehörige kamen dorthin und sie haben dann auch während Netanyahus Rede, waren sie teilweise im Publikum gesessen und haben dann auch ihre T-Shirts gezeigt, auf denen groß drauf stand, seal the deal, also unterschreibt das Abkommen endlich, damit unsere Angehörigen nach Hause kommen.
We've been waiting for a long time for Hamas to make some kind of a progress. Hamas made this progress.
Die haben gesagt, wir müssen schauen, dass der Netanyahu jetzt einfach mal einen Haken macht unter diesen Vorschlag aus Washington. Und die Hoffnung war eben groß, dass die Hamas eben auch einen Haken drunter gemacht hat und dass man jetzt zu einem Ende kommt.
He actually means his word. If he says that he actually signs this deal, that means that he's an actual leader of Israel.
Man sah auch in Gils Gesicht, er hat da oft gelächelt. Also da war schon so eine gewisse Vorfreude da und dann hat er auch schon darüber gesprochen. Ja, wenn ich jetzt dann aus Washington zurückkomme, dann kommt vielleicht eben auch Carmel zurück aus dem Gazastreifen und wir sehen uns dann.
Members of Congress, I now have the high privilege and distinct honor of presenting to you His Excellency Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel.
As we speak, we're actively engaged in intensive efforts to secure their release. And I'm confident that these efforts can succeed. Some of them are taking place right now.
Alle haben darauf gewartet, dass er sagt, wir werden jetzt das Abkommen unterzeichnen und die Geiseln kommen dann hoffentlich nach Hause. Das hat er aber nicht gesagt, sondern hat gesagt, wir verhandeln weiter. Und da war die Enttäuschung schon ziemlich groß. Da hat man schon gemerkt, bei Gil auch, als er dann zurückkam aus Washington, ja, dass da auch so eine gewisse Erschöpfung da war.
Wie geht Gil jetzt mit dieser Erschöpfung und Verzweiflung um?
Er hat weitergemacht, aber es kamen dann schon auch einige Tiefschläge.
Das israelische Militär hat heute am Morgen nochmal bestätigt, dass man in der Nacht eben die Leichen von 6 Geiseln geborgen habe aus einem Tunnel in Khan Yunis. Die haben man dort bei einer Operation sichergestellt. Bei 5 dieser Menschen war bereits klar, dass sie getötet sind. Bei einem Mann war das bis heute unklar. Das ist die Meldung, die heute in den israelischen Medien für große Trauer und Erschütterung sorgt.
Eine Geisel, die wurde vom israelischen Militär tot aufgefunden im Gazastreifen und wurde dann zurückgebracht. Und da dachte man eigentlich auch, das war ein älterer Herr, knapp 80 Jahre alt, dass der eben noch am Leben ist. Da ist dann auch Gil auf die Beerdigung gegangen. Natürlich gab es da viele Tränen, die vergossen wurden. Gil war da auch ziemlich angefasst. Und das war auch so ein Moment, als wir da mit ihm gesprochen haben, da war er am Boden. Und ja, und da hat man dann auch gemerkt, er macht sich jetzt schon auch Sorgen, was ist mit seiner Cousine. Ja, dann kommen böse, dunkle Vorahnungen auf.
Gilberti! Anachrulam evadimalai!
Und dann gab es noch diese Aktion am Rande des Gazastreifens, am Grenzzaun. Eine Aktion, die ist mir auch besonders im Gedächtnis geblieben. Das war allerdings dann schon auch so eine Aktion, wo ich gedacht habe, meine Güte, es ist schon alles ganz schön verzweifelt. Da sind die Familienangehörigen an die Grenze zum Gazastreifen gefahren, an den Grenzzaun. Es waren teilweise Mütter von entführten Kindern. Es waren Töchter von entführten Vätern oder Müttern. Und die standen dann da auf diesem Podest und haben rübergerufen, rübergeschrien Richtung Gazastreifen. Und wo Gil eben auch rübergerufen hat über den Gazastreifen in der Hoffnung, dass Kamel, seine Cousine, ihn hört. Das war so eine Verzweiflungstat. Da war dieses ganze Nüchterne von Gil, ja, auch dieses emotional Starke und dieses rhetorisch Starke, was er eben diese ganzen Monate davor an den Tag gelegt hat, das ist dann wirklich so ein bisschen in sich zusammengebrochen. Der konnte nicht mehr. Das hat man gesehen. Der konnte einfach nicht mehr. Er hat mit all seiner Kraft hat er darüber geschrien.
Israels Armee hat im Gazastreifen 6 Geiseln tot aufgefunden, die im vergangenen Oktober von der Terrororganisation Hamas verschleppt worden waren. Die Leichname.
Dann kam irgendwann Ende August die Nachricht, das israelische Militär hat die gefunden und denen wurde offenbar, so waren die Informationen, in den Kopf geschossen. Und das muss kurz bevor das israelische Militär dort eingetroffen ist, in diesem Tunnel, in dem sie festgehalten wurden, passiert sein. Und dann kam natürlich sofort die Frage auf, wer sind die 6? Und im Laufe des Freitags wurde es dann irgendwann klar, da hat dann die Familie Gad irgendwann den Anruf bekommen, dass auch Kamel hingerichtet wurde, die Cousine von Gil.
In Israel ist eine Trauerfeier für eine im Gazastreifen getötete Geisel zu einer politischen Demonstration gegen die Regierung geworden. Tausende Menschen nahmen teil. Präsident Herzog entschuldigte sich auf der Feier offiziell bei den Angehörigen der Geiseln.
Also nach dieser Nachricht, dass da diese 6 Geiseln getötet wurden, da kam dann schon auch dieser Gedanke auf, Netanyahu hat's verbockt. Und das hat die Menschen auf die Straße getrieben. Ich war auch auf so einer Demonstration. Ich habe noch nie so viele Menschen an einem Platz gesehen. Es sollen ja mehrere hunderttausend sollen es gewesen sein. Die Wut war unglaublich groß in der Bevölkerung. Gil ist auch bei diesen Protesten.
She was so close to coming out. She was the first or second in line. She was supposed to come out, and Hamas has agreed to give her.
Und dann hat man so richtig gemerkt, dann ist es wirklich aus ihm rausgebrochen. Also da hat er, glaube ich, auch nicht mehr groß drüber nachgedacht, was er jetzt sagt, ob das politisch in Ordnung ist oder nicht.
I have no other way to say it. Netanyahu decided to keep her in captivity, knowing that that might mean that she'll die or she'll be murdered. That means that he murdered her. He killed her. Maybe he didn't pull the trigger, but he put the gun over her head.
Netanyahu hat entschieden, sie in Gefangenschaft zu halten, wissend, dass das ihren Tod oder ihre Ermordung bedeuten könnte. Und das bedeutet, so hat er gesagt, er, also Netanyahu hat sie ermordet. Er hat gesagt, vielleicht hat er nicht den Abzug gedrückt, aber er hat ihr die Waffe an den Kopf gehalten.
Thank you.
Gil konnte aber zumindest von seiner Cousine Abschied nehmen.
Es gab eine Beerdigung, die Leichen der sechs wurden zurückgebracht und wurden zu den Familien gebracht. Und es gab dann eine Beerdigung am Rande von Kibbutz Be'eri und an der hat er teilgenommen und man sitzt Shiva, das heißt man sitzt mehrere Tage zusammen und trauert, da ist man zu Hause und es kommen eben die ganzen Freunde und Verwandten und bringen was zu essen mit, damit man eben selber als direkter Familienangehöriger nicht kochen muss, sondern die anderen kümmern sich um einen und es geht eben auch darum, dass man einfach in dieser Phase nicht allein ist. Und da haben wir ihn auch besucht und haben, ja, dann, ich habe ihn nochmal so ein bisschen nach Carmel gefragt, wie, was sie für ihn bedeutet hat. Und dann hat er angefangen zu reden und hat gar nicht mehr aufgehört, hat immer weitergeredet und irgendwann ist er zusammengebrochen und hat ganz fürchterlich geweint.
And I really thought that I'd be able to save her life. But maybe, as I said, I failed.
Und dann waren die beiden letzten Sätze, die er gesagt hat, ich bin gescheitert. Also er hat sich selber die Schuld dafür gegeben, dass Carmel nicht überlebt hat. Er hat gesagt, ich bin gescheitert.
Sag mal, Oliver, wenn du diese Geschichte anschaust, du hast ihn ja so lange verfolgt, ist er aus deiner Sicht gescheitert? Ist es eine Geschichte vom Scheitern?
Nee, es ist einfach ein Drama. Der ist nicht gescheitert, auf gar keinen Fall. Netanyahu ist vielleicht gescheitert, aber er nicht.
Jetzt gerade erleben wir die massiven Angriffe auf den Libanon. Gerät dieses Thema Geiseln jetzt zunehmend öffentlich auch in den Hintergrund?
Ja, das ist natürlich ein Thema für diese Familienangehörigen. Die machen weiterhin ihre Proteste, aber sehen eben auch, dass jetzt dieser Angriff, diese Militäroperation, diese Aktionen im Süden des Libanon, dass die auf Platz 1 gerutscht sind in den Nachrichten in Israel. Und da gibt es natürlich dann auch schon den einen oder anderen, die sagen, ja, das ist doch ganz bewusst jetzt hier vor dem 7.10. alles gestartet worden, damit das Thema Geiseln vielleicht dann eher so ein bisschen auf Platz 2 oder 3 oder 4 bei den Diskussionen rutscht, die geführt werden. Aber die Familienangehörigen sind da weiter dran und man muss auch sagen, die Medien geben denen auch weiterhin ihren Platz. Gil Dickmann tritt auch weiter auf in den Medien und macht den Menschen das Schicksal der Geiseln bewusst.
Er macht weiter.
Er macht weiter, das sieht man auch auf seinen Social Media Accounts. Da äußert er sich immer wieder zu dem Thema. Und es ist auch so, dass einfach Familienangehörige von Geiseln, die noch dort im Gazastreifen sind, gesagt haben, der Gil, der macht es so gut und so überzeugend, der soll damit weitermachen. Also das war, sag ich mal, für dieses Land. Ich meine, man muss sich überlegen, da leben 9 Millionen Menschen. Und dann gehen 500.000 von diesen 9 Millionen Menschen in Tel Aviv auf die Straße. Ja, das muss man mal proportional sehen, wie viele das dann in Deutschland wären. Die Stimmung in diesem Land war schon eine ganz besondere, düster, aufgebracht. Und was ich auch gedacht habe, ist, weil es gab natürlich auch viele, die da nicht hinkommen und die auch nicht unbedingt überzeugt sind von diesen Demonstrationen und die auch sagen, nee, unser erstes Ziel ist jetzt, dass wir erstmal die Hamas kleinkriegen müssen oder die Hisbollah. Da fand auch so eine Art Polarisierung statt, hatte ich das Gefühl, in dieser Phase, in diesem Land, was ich sehr schade finde, ja, weil die Israelis, seitdem dieses Land gegründet wurden, das fand ich immer ziemlich stark. Da sind Menschen aus 120 verschiedenen Ländern gekommen und auch mit ganz verschiedenen religiösen Vorstellungen, politischen Vorstellungen. Es hat aber immer alles intern eigentlich sehr gut geklappt. Aber ich habe so das Gefühl, im Moment findet so eine Art Polarisierung statt, nämlich die, die unbedingt wollen, dass die Geiseln freikommen und auch Netanyahus Politik kritisieren und auf der anderen Seite die, die sagen, nee, der Netanyahu macht schon alles richtig und wir müssen jetzt erstmal die Hamas kleinkriegen.
Oliver, vielen, vielen Dank für diese Geschichte.
Sehr gerne.
Oliver Meyer-Rüth hat zusammen mit Susanne Glas und Leora Ben-Chaim zu Gil Diekmanns Geschichte recherchiert. Über unsere Shownotes kommt ihr direkt zur Weltspiegel-Doku. Da findet ihr auch Links zu weiteren FKM-Folgen, zum Beispiel über Netanyahu und die israelischen Proteste. Tagesschau.de hält euch natürlich rund um die Uhr zu den Entwicklungen im Nahen Osten auf dem Laufenden. Und im Podcast Lost in Nahost, die Story, lernt ihr in 8 Folgen 2 Menschen kennen. Einer davon ist Mohammed, der den 7. Oktober im Gazastreifen erlebt hat. Dieser Tag hat auch sein Leben komplett verändert. Unsere Kolleginnen haben Mohammed und Daphna begleitet und jetzt, ein Jahr später, die beiden noch einmal getroffen. Lost in Nahost, die Story, findet ihr, wie uns auch, in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Autor dieser FKM-Folge ist Niklas Münch, mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Jacqueline Bretschek, Jonas Teichmann, Fabian Zweck, Laura Picerno, Jürgen Kopp und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Tschüss, macht's gut.